Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 643 des CC2 TV Audiocast. Ich begrüße alle, die zuhören, wünsche allen Männlein, allen Weiblein ein wunderschönes Jahr, neues Jahr 2021. Ich wünsche allen viel Gesundheit. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass ihr nicht betroffen werdet von diesem blöden Virus, der versucht, die Menschheit in die Knie zu zwingen. Und dass ihr euch nicht einschüchtern lasst von denen, die versuchen, das Ding wegzureden, weil sie irgendwelche eigenen hinterhältigen Interessen verfolgen. Und ich hoffe, dass ihr nicht so stark betroffen seid von den ganzen Einschränkungen. Ja, es gibt viele Einschränkungen, ja, es gibt viele Betroffene, aber es gibt kaum eine andere Möglichkeit. Wir Menschen sind zu blöd dafür, so ein paar zigtausend Moleküle, irgendwie ein Gegenmolekül zu finden. Man versucht es ja jetzt mit diesem Impfstoff, ist aber auch nur eine Krücke. Ein Gegenmolekül, mit dem dieser Kram ausgerottet werden kann. Wir sind noch nicht so weit mit unserem Verstand, mit unserem Denken, mit unserem Verständnis der Natur, mit unserem Verständnis vom Aufbau der Materie. Man stelle sich vor, wir könnten so etwas und könnten einen Virus erzeugen, der sich genauso oder noch schneller verbreitet und der diesen Corona-Kerl da auffrisst, zerstört, dauerhaft. Wäre doch schön, wäre ein Traum. Aber nicht bei dieser Menschheit. Dann gäbe es genügend Lumpen und Verbrecher, die diese Technologie nutzen würde. Und es wäre schlimmer als vorher. Nein, wir haben nur diesen Weg. Wir müssen durch dieses Nadelöhr wirklich durch. Und wir müssen auch hinterher diszipliniert sein. Ich habe es ja schon im Februar gesagt. Der Virus ist gekommen, um zu bleiben. Er wird unser Leben dauerhaft verändern. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Er wird dem einen seine Existenz zerstören und er wird dem anderen Geld in die Kassen spülen, wie dem Onlinehandel zum Beispiel. Aber das ist schon immer so gewesen bei der Menschheit und wir müssen sehen, dass wir damit fertig werden. Wir werden ja auch damit fertig, das ist ja überhaupt keine Frage. Nur wir müssen akzeptieren, es hat sich etwas geändert und wir müssen unser Verhalten ebenfalls ändern. Und wir müssen wirklich solidarisch sein. Wir müssen versuchen, denen, die besonders stark betroffen sind, zu helfen aus den Töpfen von denen, die möglicherweise durch diese Virussituation einen Gewinn gezogen haben. Das ist Solidarität, das ist Menschlichkeit, das ist das, ja, was die Menschheit braucht, um solche Angriffe, die von unbewussten, also nicht von bewusstseinsgesteuerten, natürlich entstandenen, ja, Schmarotzern, es ist ja kein Lebewesen, er lebt ja nur auf anderen, uns als Menschheit insgesamt antun. Gut. Es tut mir leid für alle die betroffen sind. Und ich spreche alle die an, denen es gut geht, denen, die betroffen sind, zu helfen. Ob man mal deren Kinder verwahrt, wenn sie zur Arbeit müssen oder irgendwie anders auf sie aufpasst. Ob man versucht, einem kleinen Geschäft, was jetzt viel zu spät versucht, umzustellen auf Belieferung und auf Onlinehandel. Oder sonst was, ob man denen mal hilft und von diesen großen Monstern wie Amazon ein bisschen weggeht. Aber hier ist das Problem, dass die Kleinen kaum auf sich aufmerksam machen können, kaum preislich mithalten können. Aber Solidarität wäre es doch, bei einem Kleinen zu kaufen, der ein bisschen teurer ist, um dessen Existenz in irgendeiner Art zu schützen, damit er weiter bestehen kann. Oder wollen wir in 2, 3, 4, 5 Jahren nur noch Amazon haben? Und die können dann die Preise diktieren. In aller Durchsichtigkeit, die wir denen zur Verfügung stellen. Also bitte denkt alle mal darüber nach, ob wir nicht die Möglichkeit haben, etwas solidarischer, etwas sozialer, etwas menschlicher zu sein in dieser menschlichen Krise. Und vielleicht auch als Anstoß, dass wir etwas mehr auf unsere Umwelt achten. Man kann immer noch nicht ausschließen, dass durch einfaches menschliches Fehlverhalten eine solche Entwicklung eines solchen Virus überhaupt vonstatten gehen konnte. So, das war's jetzt mit Virus. Fertig. Beginnen wir mit der Sendung. Landesoberen haben ja nun beschlossen, dass die Zwangsgebühr für das öffentlich-rechtliche Gelaber und Fernsehen, was man in dem eigentlichen Sinne so kaum noch nennen kann, ja doch, man sieht ja fern, dass da eine Erhöhung, eine moderate Erhöhung kommen sollte. Ja, dann haben aber nicht alle mitgemacht. Ein Bundesland ist ausgeschert aus politischen Gründen. Man wollte nicht mit der AfD zusammen dafür stimmen. Man hat dann gesagt, gut, dann stimmen wir überhaupt nicht ab, dann nehmen wir das von der Tagesordnung. Und nur bei Einstimmigkeit aller Länder hätte es ja dazu kommen können. Das war natürlich jetzt ein Schlag ins Kontor für die öffentlich-rechtlichen Fürsten, die da gleich gemotzt und gemault und gemeckert haben. Sie haben gleich Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und einen Eilantrag gestellt. Ein Eilantrag gegen eine Ratifizierungsblockade aus Sachsen-Anhalt ist ja schon etwas ganz Besonderes. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja nun auch gesagt, also hört mal ihr ARD, ihr ZDF, Deutschlandradio, so einfach geht das nicht. Wenn jetzt hier demokratisch dieses Teil nicht zustande geht, diese Erhöhung nicht zustande gekommen ist, dann ist es eben so. Dann müsst ihr eben mal eine Zeit lang warten, bis das Gericht darüber befunden hat. Und das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Also der Eilauftrag ist erstmal abgeschmettert worden. Damit ist noch gar nichts entschieden. Das Verfahren kommt ja irgendwann. Aber die Verfassungsrichter haben auch genauso gut gesagt, dass dieser Eilantrag ja überhaupt nicht hinreichend begründet wurde. Das heißt also, hier wurde ziemlich geschludert. Und das Bundesverfassungsgericht hat klar durchblicken lassen, dass man glaubt, dass diese Sender in ihrer selbst ausgedachten Allmacht nach dem bisher pro-öffentlich-rechtlichen Grundsatzentscheidungen aus Karlsruhe nun alles andere auch durchsetzen können. Also so wirklich eine Arroganz dieser öffentlich-rechtlichen Anstalten, das hat das Bundesverfassungsgericht erkannt und klar in seiner Wortwahl gerügt. So, jetzt war ganz klar, die haben gesagt, nee, Eilantrag geht nicht, wartet's bitte schön ab, ihr könnt ja nun euren Sendebetrieb einfach so weitermachen. Was macht Tom Buro? Dieser Tom, den ich noch aus den Zeiten vom WDR kenne, wo wir Filme gemacht haben, zusammen in der Redaktion gesessen haben, der immer ein kluger Kopf war. Er ist ja derzeit ARD-Vorsitzender. So, und ihm fiel nichts Besseres ein, als gleich auf die Kacke zu hauen. Nach dem Motto, ja, dann wird sich das auf das Programm auswirken, so nach dem Motto, da werden die Bildschirme irgendwie schwarz bleiben und dann geht's nicht weiter und was weiß ich. Und wir werden dann weiter klagen, aber das Programm muss dann eingeschränkt werden. Man muss sich das vorstellen, die bekommen genauso viel wie bisher. Die haben Millionen und Abermillionen, die sie für Fußballer, die ja nun wirklich keine Not leiden, jetzt im Moment schon, ja, aber normalerweise ausgegeben. So, und die haben also gehaust wie die Made im Speck. Und jetzt wollen sie noch ein bisschen mehr Speck haben und den kriegen sie nicht. Und da wird gesagt, na okay, gut, dann machen wir eben nicht mehr so viel. Es ist schon dreist. Aber die Krone der Dreistigkeit für mich war, dass genau dieser Tom Buro anschließend gesagt hat, ja, wenn aber dann das Urteil gefällt ist und wir gewonnen haben, dann behalten wir uns vor, diese Erhöhung nachzufordern. Das heißt, also, der will dann von Anfang an, wo sie hätte stattfinden sollen, das Geld nachhaben. Also man sagt, wir schränken jetzt unsere Leistungen ein, wir machen also nicht mehr so viel wie bisher, weil wir nicht mehr Geld bekommen. Für mehr Geld macht man normalerweise mehr und jetzt bekommt man genauso viel und dafür macht man weniger. Aber wenn wir dann gewonnen haben, dann wollen wir dafür, dass wir die Leistung eingeschränkt haben, das ganze Geld im Nachhinein haben. Es ist einfach eine arrogante Dreistigkeit, mit der diese staatsfinanzierten, diese zwangsgeldfinanzierten Sender sich in der Öffentlichkeit preisgeben. Es ist für mich eine Schande. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich gestern Abend, ich habe es gestern am Sonntag, heute haben wir Montag, nicht geschafft, den Audiocast zu machen. Und habe gedacht, abends, jetzt guckst du mal, ob irgendwas im Fernsehen, ich muss das ja bezahlen, meinen Beitrag, läuft. Und da habe ich geguckt, ARD, in was weiß ich wie viel Programmen, in allen dritten Programmen in der ARD und in den Zusatzanhängseln, Dingern da, überall lief das Gleiche. Gut, ich wusste ja im Prinzip, worum es geht. Ich kannte ja diese Problematik. Es ist sicherlich ein hochinteressantes Thema gewesen und es ist sicherlich wichtig, dass man mal darüber nachdenkt, ob so etwas wie Folter machbar, möglich, ob es in Ausnahmefällen sein darf oder ob es nicht sein darf. Ich finde, so ein Thema, und Chirac macht das ja auch gut, ist sehr, sehr wichtig für uns. Für meine Überlegung ist es eigentlich die grundsätzliche Frage, darf man in Ausnahmefällen Verbrecher foltern, um Menschenleben zu retten? Also eine rechtsphilosophische Grundsatzfrage, finde ich ganz toll. Aber warum, bitteschön, musst ihr denn auf zehn Kanälen parallel laufen? Ist das jetzt schon die erste Auswirkung, so nach dem Motto, was machen wir in Zukunft immer, dass wir jetzt abends in allen Dritten das gleiche Programm haben, weil wir die 87 Cent nicht bekommen haben, oder was? Oder will man uns hier einfach zwingen? Ist das jetzt der Ausdruck der Dominanz, der Macht der ARD-Intendanten, die sagen, wir wollen, dass ihr das alle guckt, deswegen bringen wir das parallel auf was weiß ich wie viele Sendern? Eine unglaubliche Frechheit ist das. Eine Leistungsverweigerung. Wir haben alle unsere Zwangsgelder abgebucht bekommen vom Konto und jetzt wird hier die Leistung eingeschränkt. Man zwingt uns, das zu tun und das zu denken. Zwangsjournalismus? Zwangspresse oder so etwas? Ich glaube nicht daran, aber der Eindruck kann schon entstehen. Ich habe es mir nicht angesehen. Ich weiß den Inhalt nicht. Natürlich grob, ist klar. Und ich werde es mir auch nicht ansehen. Ich lasse mich nicht zwingen, in eine bestimmte Richtung zu denken, nur weil ein Haufen Intendanten der Meinung ist, das müsste so sein. Bitteschön, hört auf mit dem Scheiß. Macht eure Arbeit, schränkt euch ein, alle müssen sparen. Warum nicht auch ARD, ZDF und Deutschlandradio? Und seht zu, dass ihr effizienter arbeitet. Die Verwaltung ist überbordend bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die freien Mitarbeiter werden beschissen bezahlt und das ist noch gestrunzt. Und die Intendanten benehmen sich, als hätten sie ein Recht darauf, in die Geldbeutel, in die Taschen der Bürger zu greifen. Es reicht. Ich habe ja schon mehrfach vor diesen Haustür-Sprechanlagen von Amazon, Ring heißen die, gewarnt. Ring war eine eigenständige Firma, ist von Amazon übernommen worden. Die haben also ihr Geldbeutel aufgemacht, haben gesagt, hier tun wir mal ein paar Milliarden raus, kaufen dieses Ding und jetzt drücken die das jeden, der nicht schnell genug wegläuft, aufs Auge. Ich habe es ja auch schon gezeigt, dass man Bilder von dieser Kamera sehen kann, die gar nicht die eigene Kamera ist. Das ist ja auch eine Teilfunktion. Man soll ja sogar den Nachbar überwachen können damit, wenn er im Urlaub ist. Das heißt, das Haus des Nachbarn natürlich. So, jetzt ist aber ruchbar geworden, dass die Anmeldeinformationen von 3672 Besitzern von Ringkameras kompromittiert wurden. Das ist das, was bekannt wurde. Anmelde-E-Mails, Kennwörter, Zeitzonen, die Namen bestimmter Ringkameras und die häufig mit den Kamerastandorten verbundenen Namen, also Schlafzimmer oder Haustür oder was weiß ich was, Garten und sowas. So, die konnte man also im Internet frei, ich weiß nicht, ob es jetzt im Moment noch so ist, laden. Mit Hilfe dieser E-Mail-Adressen und des Kennwortes kann man eindringen in die Kameras und kann dann Privatadresse, Telefonnummer, Zahlungsinformationen des Ringkunden, um ihn mal so zu nennen, erhalten, wäre ehrlich, erhalten, klauen, abgreifen oder sowas. Man kann auch die Art seiner Karte, so wie die letzten vier Ziffern des Sicherheitscodes, über diese Art und Weise bekommen. Eindringlinge können auch auf Live-Kameramaterial von allen aktiven Ringkameras zugreifen, die einem Konto zugeordnet sind. So genauso wie an 30- bis 60-tägigen Videoverlauf, abhängig davon, was der Benutzer für einen Cloud-Speicher dafür bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist das, wovor ich immer gewarnt habe. Das Ding, das war also unsicher bis was weiß ich wohin, erkennbar, sichtbar. So, jetzt ist es also ganz klar, dass diese digitalen Sicherheitslücken so massiv sind, dass man die Kamera einfach nur von der Wand reißen und in die Tonne drücken kann. Was anderes geht eigentlich gar nicht. Und dann hilft ja immer noch nichts, weil die Daten ja immer noch irgendwo in China oder sonst was sind. Die Schwachstellen, die festgestellt wurden, das heißt, das sind Anmeldeinformationen über Authentifizierungsprobleme, die teilweise bis nach China weitergereicht wurden von Amazon-Geräten. Das muss man sich überlegen. Die werden teilweise auch heute noch geliefert, diese Kameras, ohne dass aktuelle Sicherheitsupdates aufgespielt worden sind. Und Fehler, die seit langem bestehen, sind bei neu gekauften Geräten auch heute oft noch nicht behoben. Man kauft also unsicheren Technikschrott. So, dann gab es natürlich auch schon Untersuchungen. Ein englisches Unternehmen hat also einige Kameras untersucht, so zum Beispiel Quiho und Eggfly und irgendwelche Sachen, die namenlos sind, wie HD Wi-Fi Video Doorbell V5 zum Beispiel oder Video Doorbell Xin, also YINXN, die taucht öfter mal auf in so merkwürdigen Läden im Internet, und Smart Wi-Fi Doorbell XFIP007H. Das sind also so häufige Namen. Und die Experten haben festgestellt, dass hier diese Kameras teilweise Ports aufmachen und teilweise HTTP-Dienste auf Port 80 haben, die überhaupt nicht erforderlich sind. Hier kann man von außen dieser Kamera Kommandos geben und sie antwortet darauf. Die Art, welche Kommandos man geben kann, die haben sie nicht veröffentlicht. Das finde ich schon mal ganz gut. Aber die Zugangsdaten und viele andere Möglichkeiten konnten diese Prüfer feststellen, dass undokumentierte, voll funktionsfähige DNS-Dienste auf der Kamera laufen, die weder notwendig sind noch sinnvoll sind. Es wird auch nirgends darauf hingewiesen. Auch die QR-Codes, die von diesen Teilen verwendet werden, sind unsicher. Das heißt, Nutzer konnten damit nach Abfotografieren des QR-Codes Geräte selbst anmelden auf sich und selbst darauf zugreifen. Die Angreifer konnten also damit die entschlüsselten und die WLAN-Daten mit Passwort auslesen. Schmeißt den Scheißdreck doch bitte schön weg. Es sei denn, ihr seid Masochisten, aber dann lasst euch das von denen, die es nicht mehr haben wollen, schicken. Es ist eine extrem unsichere Sache. Teilweise wurden ja in den USA der Polizei solche Geräte kostenlos zur Verfügung gestellt, die den Bewohnern aufs Auge drücken sollten, auch kostenlos. Und dann wurde ein Netzwerk aufgebaut, dass die Bewohner auch die Haustürkameras anderer Bewohner überwachen konnten, immer unter dem Hintergrund, dass man sagt, ja, wenn da keiner da ist, wenn jemand in Urlaub ist oder sowas, die Nachbarn passen auf. Und ja, natürlich, man kann das so schönreden. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass hier ein Netz aufgebaut wird, welches leider nicht nur von Berechtigten, sondern auch von vielen Unberechtigten genutzt werden kann für unlautere Sachen. Also, Alles, was mit Ring, R-I-N-G, Kameras, Türklingeln, Türkameras zu tun hat, ist im Moment noch unsicher. Sehr, sehr unsicher. Zugangsdaten kann man über das Internet bekommen, über abfotografierte QR-Codes kann man darauf zugreifen. Also man muss hier wirklich nur davor warnen. Suchen Sie mal NCC Group zusammengeschrieben, also NCC-GROUP im Internet. Da findet man wohl in Englisch diese Tests, diese Untersuchungen zu diesen Kameras, nicht nur Ring, sondern auch eben ähnliche. Man vermutet, dass viele sogar aus dem gleichen Hause kommen. Und dort kann man sich nochmal nur schütteln, was mit diesen Produkten möglich ist. Und dass so etwas immer noch legal ist und immer noch verkauft werden kann, ohne dass der Händler dafür in den Knast geht. Diese sogenannte Gesundheitskarte bekommt jetzt ab 2021 eine neue Funktion. Und zwar diese EPA, die elektronische Patientenakte. Diese elektronische Patientenakte ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, wenn sie aus Datenschutzgründen nicht eine Katastrophe wäre. Die Nutzung dieser EPA ist für die Versicherten freiwillig. Aber was ist es denn nun eigentlich? Die gesetzlich Krankenversicherten haben ab diesem Jahr die Möglichkeit, alle ihre Arztberichte, darunter sind natürlich auch Psychotherapeuten, Zahnärzte, Frauenärzte, was weiß ich, also alle Ärzte. Man spricht eigentlich hier von Leistungserbringern in diesem Medizinbereich, die Diagnosen und Befunde auf der Karte speichern zu lassen. Dazu gehören auch Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte und so weiter. Man kann auch selbst Sachen darauf speichern. Ich weiß noch nicht wie, ob man da einen Dienst dafür in Anspruch nehmen muss. Also man sollte eigene Dokumente wie Tagebücher, Blutzuckermessungen, Impfunterlagen und so weiter hochladen. Also nicht direkt auf die Karte, sondern irgendwo über irgendeinen Umweg. So als freiwillige Anwendung ist man natürlich auf der sicheren Seite als Anbieter. Und aber als gesetzlich Versicherter hat man einen Rechtsanspruch auf die Nutzung. Das heißt, es gibt keinen Zwang, aber man hat einen Anspruch. Wie funktioniert denn diese ganze Kram nun? Die Versicherten, also jeder gesetzlich Versicherte, kann über sein eigenes Gluglaut diese EPA-Funktion nutzen. Und man hat dann quasi von überall her Zugriff auf die so gespeicherten Daten. Die Krankenversicherungen stellen Apps zur Verfügung. Also es geht wieder nur mit Datelfon, die den Zugang ermöglichen. Ich glaube, ja, die haben ganz merkwürdige Namen, diese Apps. Die muss man dann von der Krankenkasse immer erfragen, bei der eigenen. Auch Versicherte, die kein geeignetes Telefon, Mobiltelefon besitzen oder die App nicht verwenden wollen, können diese Funktion nutzen. Allerdings stehen dann einige Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung. Also die können also zum Beispiel ohne diese App selbst keine Dokumente einstellen oder löschen. Berechtigungen können die Versicherten direkt beim Leistungserbringer vor Ort eingeben. Das heißt, ich muss zu meinem Arzt geben und da kann ich dann eine Berechtigung eingeben. Was sind nun diese Berechtigungen? Also ich muss erstmal eine EGK haben, so eine elektronische Gesundheitskarte, diese umstrittenen Krankendinger da, und einen PIN von der Krankenkasse. Und dann kann ich beim Arzt sagen, okay, lieber Arzt, du darfst irgendwas da bei mir draufschreiben, deine Berichte. Du darfst Berichte lesen, zum Beispiel von anderen Ärzten. Und das soll dann, ja, sagen wir mal, erstmal im ersten Schritt so sein, dass man nur sagen kann, Arzt, du darfst meine Berichte lesen. Das heißt, mein Zahnarzt darf lesen, was mein Psychotherapeut da denn jetzt rausgefunden hat. Das heißt, mein Podologe darf natürlich auch von meinem Urologe die Berichte lesen. Also so etwas überhaupt zu bringen, Pflegekräfte, Krankenhäuser, Heil- und Hilfsmittelerbringer, wie ich eben schon sagte, auch Hebammen und so weiter, können diesen EPA nutzen. Ab 2020, da kann man dann, soll man aus heutiger Sicht dann auf einzelne Dokumente diese Rechte vergeben können. Aber jetzt dieses Jahr nur insgesamt. Also entweder darf einer alles lesen oder darf nichts lesen. Es ist wirklich mehr als erschreckend, um es nochmal zusammenzufassen, was da ab 2022 möglich sein soll, was zusätzlich noch zu den heutigen Berichten dazukommt. Dass wir also ein Zahnbonusheft, Untersuchungsheft für Kinder, Verordnungen, Impfdokumente, Mutterpass und so weiter. All das soll dann noch zusätzlich darauf kommen. Ja, Vorteile. Was sind Vorteile? Natürlich gibt es Vorteile, wenn Blutuntersuchungen gemacht werden. Und ich sehe es ja in meinem nahen Umfeld, wie oft da Blutuntersuchungen gemacht werden. Manchmal in der Woche 3 oder 4 Mal. Vollkommen blödsinnig, aber der Arzt begründet es damit. Ja, in den anderen Sachen, da fehlen mir aber 2 Werte. Anstatt, dass man hier irgendetwas gemeinsam macht und viele Sachen, genauso andere Untersuchungen, die doppelt oder dreifach gemacht werden. All diese Dinge könnte man damit natürlich in den Griff bekommen, wenn man sagt, okay, ich gehe zu meinem Nephrologen, mein Kardiologe hat eine Blutuntersuchung gemacht, ich gebe dem Nephrologen das und der schreibt aber dann dazu, liebe Kollegen, wenn ihr beim nächsten Mal so etwas macht, bitte denkt auch an mich, euren Nephrologen, ich brauche die und die Werte. So, dann könnte man sowas natürlich viel effizienter machen, viel weniger Untersuchungen machen. Ja, Doppeluntersuchungen sollen somit also vermieden werden. Und diese Doppeluntersuchungen sind ja teilweise auch mit Risiken verbunden, wenn es um Röntgen geht und ähnliches, CT und MRT und sowas. Das soll ja möglichst dann so weit reduziert werden, dass alle darauf zugreifen können und dann nicht jeder eine solche Untersuchung verordnen kann, wo man dann wieder zu irgendeinem Institut fährt und dort wieder gefragt wird. Und die speichern natürlich diese Sachen auch wieder und die gucken sich dann auch an, hat der Fußpilz oder hat der keinen Fußpilz. Also es ist eine vollkommen unausgegorene Sache. Schon vergangenes Jahr im Herbst hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, also BFDI, Professor Ulrich Kelber, auf die Folgen einer europarechtswidrigen Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten als Folge des Patientendatenschutzgesetzes PDSG hingewiesen. Und er sagt, meine Behörde wird aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die gesetzlichen Krankenkassen in meiner Zuständigkeit ergreifen müssen, wenn das PDSG in seiner derzeitigen Fassung umgesetzt werden sollte. Meiner Auffassung nach verstößt die Einführung der elektronischen Patientenakte EPA ausschließlich nach den Vorgaben des PDSG an wichtigen Stellen gegen die europäischen Datenschutzgrundverordnungen DSGVO. Also der hat da große Bedenken und große Zweifel. Er führt das auch noch viel, viel weiter aus und geht da auch teilweise ins Detail rein. Dann geht es weiter, dass er da sagt, dass der Start der EPA am 01.01.2021 mit den Spezifikationen der Krankenkasse es nicht ermöglicht, den Versicherten über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehend einen fein granulierten Zugriff auf die von den Leistungserbringern gespeicherten Inhalte zu gewähren. Das sieht der Bundesbeauftragte mit Unverständnis. Digitalisierung kann niemals Selbstzweck sein, sagt er. Der Schutz der Versicherten und ihrer Gesundheitsdaten muss immer im Vordergrund stehen. Heißt also, jetzt in diesem Jahr, solange es nicht so ist, dass ich sagen kann, okay, mein Psychotherapeut, die Daten, die darf mein Podologe nicht lesen. Ich gebe dem nur Zugriff darauf. Mein Hausarzt, der darf das und das und das lesen. Und mein Nephrologe darf das und das und das lesen. Und mein, was weiß ich was, mein Zahnarzt, der darf nur das und das lesen. Solange das nicht der Fall ist, sieht das der Bundesdatenschutzbeauftragte als Gesetzesverstoß gegen die europäischen Datenschutzverordnungen an. Deswegen, es ist freiwillig, man hat ein Recht dazu, aber man sollte vorläufig davon absehen, bis die den Kram so weit haben, dass wir sicher sein können, wir bleiben hoheitlich für unsere Datenweitergabe verantwortlich. Wir können im Einzelfall entscheiden, so oder so oder so. Und das auf ein Dattelfon zu reduzieren, ist sowieso total bescheuert. Das möchte ich natürlich an meinem Rechner zu Hause auch im Internet machen können. Da, wo ich einen besseren Überblick habe, da, wo ich auch die Ruhe habe und nicht irgendwo unterwegs. Dass das parallel möglich sein sollen könnte, ist ja vollkommen in Ordnung, aber nicht ausschließlich. Also bitte Vorsicht, wenn Sie angesprochen werden, denken Sie daran, dann kann jeder Heilberuf auf jede Diagnose und auf jede Verordnung und auf jeden Bericht und was alles zugreifen. Sie haben nicht die Möglichkeit zu sagen, der eine darf nur das, der andere darf nur das. Alles oder nichts. Datenschutzprobleme haben ja wohl alle. Software ist ja wohl das Miserabelste, was der Mensch je erfunden hat. Jedenfalls in der Art und Weise, wie es im Moment bei uns gehandhabt wird. Keiner hat einen vollständigen Überblick, wenn er irgendetwas macht oder programmiert, über das, was die ganzen Module, die ganzen Bibliotheken alle machen, wo da Löcher sind, wo da Ecken sind. Man macht irgendwo an der Oberfläche irgendwas, aber was unten drunter passiert, weiß keiner mehr. Kann auch keiner mehr wissen, weil die Sache zu komplex geworden ist. Aber wir sehen ja selbst bei Microsoft, Microsoft hat ja jetzt bestätigt, dass dieser SolarWinds-Hack oder SolarWinds-Hack, dass die Leute Zugriff hatten auf Quelltext von Microsoft-Produkten. Das heißt also, die haben jetzt den Quelltext von Microsoft-Produkten, können gezielt Angriffe planen und vorgeben. Gut, Microsoft spielt das herunter, ist ja ganz klar. Aber wenn man jetzt die Architektur von bestimmten Microsoft-Produkten oder Betriebssystemteilen hat, dann kann man natürlich gucken, wo kann man angreifen, wie kann man angreifen. Und selbst Microsoft war nicht in der Lage, die eigenen Server zu schützen. Selbst die sind nicht in der Lage, ihre eigenen eigentlich das, was das Wichtigste für das Unternehmen ist, so zu schützen, dass keiner drankommt. Wir hören es und sehen es überall. Die neuen Stromzähler, genau das Gleiche. Im kommenden Jahr, also dieses Jahr, bekommen alle Haushalte einen sogenannten moderne Messeinrichtung. Und da gibt es zwei verschiedene. Also einmal ein sogenanntes Smart Meter. Was daran smart ist, weiß ich nicht. Und den muss man sich einbauen lassen, kann man nicht anders, kostet Geld. Man wird also auch hier gesetzlich gezwungen, Geld auszugeben für etwas, was keiner braucht. Und die erhobenen Daten, die sollen eben dann wirklich helfen, dass man die Stromnetze besser ausnutzen kann und was weiß ich was und so weiter und so weiter. Oder eine moderne Messeinrichtung, eine etwas einfachere Geschichte, die aber dann so einfach ist, wenn man selbst irgendwelche Daten auslesen will, da muss man mit einer Taschenlampe davor stehen und muss quasi da einen Befehl hineinmorsen. Da gibt's kein Display, da kann man nicht irgendwie vor Ort selbst etwas abfragen, keine Schnittstelle. Es sieht im Moment so aus, als wäre das wirklich nur wieder ein Feld für Goldgräber, damit die ihre sogenannten Smart Meter verkaufen können, an die Frau und an den Mann bringen können, um damit mehr Geld zu verdienen, als sie bisher verdient haben. Ja, vielleicht sollten wir nächste Woche auch nochmal oder in zwei Wochen über diese Aliensuche da. Da gibt es ja mysteriöse Signale, die aus Richtung Proxima Centauri kommen. Darüber sprechen, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man sagen könnte, weil das sind keine Aliens. Aber man könnte bei Verschwörungstheoretikern hier einen Hype auslösen. Da möchte ich mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich freue mich, wenn Sie mich wieder ausgehalten haben. Es wird auch dieses Jahr weitergehen. Wir sind im Moment dabei, das mit den Videoterminen irgendwie festzunageln. Im Moment werten wir noch die Daten aus, wie das angekommen ist, dass wir unsere Sendung vorgezogen haben und dass mir freie Zeit war, um das zu gucken. Aber die Entscheidung wird diese Woche fallen. Genauso wie morgen die Entscheidung fallen wird, dass bis Ende des Monats diese sogenannte Lockdown-Ausgangssperre als deutsches Wort hat ausgedient, verlängert wird. Das wird aber nicht die letzte Verlängerung sein. Das vermute ich, da bin ich recht sicher. Und dann werden wir mal sehen. Also die nächste Videofolge wird wohl nächste Woche. Oh, jetzt hänge ich ein bisschen daneben. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber sie wird auf jeden Fall kommen. Sie ist schon in der Mache. Thomas ist schon dabei. Er ist beim nächsten Mal wieder ein eigenes Thema machen. Und ja, und hier im Audio gibt es erstmal keine Änderung. Deswegen tue ich heute den Daumen nach oben und sage, verdammt nochmal, bleibt gesund. Lasst euch nicht dumm anlabern, lasst euch nicht das Hirn verballern von irgendwelchen schwachsinnigen Argumenten. Und bleibt dabei, auch wenn es schwerfällt. Aber wenn man einen Berg runtergehen will, muss man erstmal auf den Berg raufgehen. Und wir sind noch nicht auf dem Gipfel. Also, tapfer sein. Und wenn ihr jemand seht, der Hilfe braucht, helft ihm, wenn ihr könnt.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.